Insofern glaube ich, dass wir eine Renaissance des menschlichen Faktors sehen werden. Aber wir brauchen, und das ist natürlich ein totales Auswahlkriterium, auch Menschen, die, sag ich mal, gut in der Kommunikation sind, die empathisch sind, die zuhören können, die ein Problemverständnis haben und so weiter und die gut mit KI arbeiten können und wollen.
Beratung. Das ist ein Wort, das durchaus viele Menschen kennen. Und doch habe ich den Eindruck, dass das kaum jemand wirklich noch hinterfragt. Denn was heißt das eigentlich heute noch? Beraten. In einer Zeit, in der die Welt sich gefühlt schneller verändert, als man PowerPoint aufrufen oder künstliche Intelligenz sagen kann. Beratung. Damit hat man in der Vergangenheit vor allem etwas verbunden wie Analyse, Konzept, Empfehlung, natürlich auch die Umsetzung. Heute ist sie vielleicht aber eher Foresight, Kontext, Haltung, Mitverantwortung und vielleicht noch viel mehr. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, ob die Beratungszunft die Zukunft überhaupt richtig auf dem Schirm hat oder ob sie sich vielleicht auch zu oft um sich selbst dreht. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf diese Branche, die selbst mitten im Wandel steckt und die gleichzeitig vielen anderen Wandel ermöglichen soll. Denn darum geht's hier. Bei Dranbleiben spreche ich mit Menschen, die genau das tun, Wandel ermöglichen, mitdenken, gestalten, unsere guten Zukunftsoptionen umsetzen. Weil unsere Zukunft kein Selbstläufer ist, sondern etwas, das wir nicht nur diskutieren, sondern ganz aktiv bewusst mitgestalten müssen. Mein heutiger Gast ist jemand, der die Beratungsbranche nicht nur theoretisch betrachtet, sondern seit weit über 20 Jahren in der Praxis lebt und prägt. Und das ist Manuel Kreuz. Manuel ist nicht nur Berater, sondern Unternehmer, Impulsgeber, Innovator und Stratege mit Haltung. Er kennt die Beratungsbranche intensiv von innen als Managing Partner seiner eigenen Unternehmensberatung Kreuz und Partner und aus mehreren anderen unternehmerischen Kontexten. Ich habe Manuel als jemanden kennengelernt, der die Kraft hat, das Beratungsbusiness weiterzuentwickeln. Und er ist in meinen Augen jemand, der Beratung als Dialog versteht und nicht als Dogma. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn für dieses Gespräch gewinnen konnte. Lieber Manuel, schön, dass du mein Gast bist.
Ja, vielen Dank, André. Ich freue mich, dass ich da sein kann und ja, danke für die schöne Intro.
Sehr gerne. Dann lass uns doch direkt mal anfangen. Ich fange immer mit der Frage an, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, da hatte ich ja 50 Jahre und ein wenig Zeit für. Und ja, ich glaube, bei mir spielt, wie bei vielen anderen auch natürlich, das erste Umfeld eine große Rolle. Nicht nur die Familie an sich, sondern dann auch, was das Berufliche angeht. Mein Vater vor allen Dingen, der die Beratung, in der ich heute geschäftsführender Gesellschafter sein darf, mal gegründet hat 1985. Da war ich im zarten Alter von 12 gerade so angefixt von Computern und hatte da eine Möglichkeit, mich auszuleben. Und auch jemanden, der es finanziert hat, die Anforderungen, die ich gestellt habe. Und ja, das hat mich natürlich total geprägt, aber natürlich viele, viele andere Dinge auch auf dem weiteren Weg.
Wenn du so zurückblickst, was waren Stationen oder Momente, die dich insofern da nicht nur geprägt, sondern wirklich verändert haben auf dem Weg?
Da gibt's einige, die zu nennen sind. Ich glaube, für mich waren unheimlich bewegend die Momente, wo ich so das Nest verlassen habe, wie das ja oft ist, so in Coming-of-Age-Phasen. Mein erster Besuch in den Vereinigten Staaten von Amerika war direkt auch der Beginn einer großen Liebe, mit der man heute natürlich sehr am Struggeln ist. Oh ja. Aber trotzdem, das war für mich so eine andere Welt. Ne? Und so was Fremdes vorher, was man nur aus der Theorie und aus Büchern und aus Zeitungen vielleicht kannte. Das hat mich schon ziemlich geprägt. So der Blick über den Teich, über den Tellerrand, auch in andere Kulturen. Ich bin viel gereist, so gerade in den jungen Jahren. Mhm. Und das hat mich meistens dann angetrieben, weil andere Perspektiven, andere Kulturen, andere Blickwinkel, das ist meist etwas, wo ich die Erfahrung gemacht habe, das bringt dich weiter, das erweitert auch den eigenen Horizont.
Und da war schon so ein Beratungserweckungsmoment dabei?
Ja, also so ein bisschen Klugscheißer war ich, glaube ich, schon immer oder wurde mir immer nachgesagt, aber ich habe das natürlich so ein bisschen mit der Muttermilch auf oder mit der Vatermilch, könnte man sagen, aufgesogen, da ich das immer so aus der Perspektive des Juniors gesehen habe, was mein Vater dort machte. Und das fand ich schon extrem spannend, weil ich Wirtschaft spannend fand. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Ne? Das Geschäft auch über das, was man so im Alltag als Konsument erlebt, hinaus. Ne? Wie werden Produkte erzeugt? Wie funktioniert eigentlich eine Organisation? was machen die Menschen da miteinander, ne? Das so zu entdecken, das hat mich schon immer fasziniert. Und auch diesen Job zu haben, reinzugehen und das, wie du es eben gesagt hast, so klassisch, analysieren, Sensemaking zu machen, Konzept draus machen, das war was, das habe ich direkt gemerkt, das liegt mir, weil ich sowohl so ein bisschen diesen analytischen Teil in mir gesehen habe, früh, als auch so diesen Wunsch und auch den so ein bisschen die Fähigkeit, auch konzeptionell zu arbeiten, aus Gedanken und Ideen Konzepte werden zu lassen. Das ist so das, was mir total liegt und wo ich bis heute total viel Freude dran habe.
Sehr praktisch, muss ich sagen. Viele fangen ja in ihre Karrierewege an in der Beratungsbranche, weil halt eben genau diese Vielfalt, die Abwechslung und halt auch ganz, ganz schnell in Verantwortung und so ins Tun kommen dazu gehören. Und du hattest da schon zu Hause die Möglichkeit, ganz intensiv reinzuschnuppern. Ja. Das ist eine besondere Voraussetzung.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man bedenken, ne, ich habe es ja eben schon gesagt, 50 plus, womit wir damals gearbeitet haben, war sehr stark auch noch so Overhead-Projektor-Folien. Ne? Und wir hatten eine der ersten...
Aber nicht von Schule, oder?
Eine der ersten Kameras, mit der du digital fotografieren konntest, da war allerdings eine Diskette drin. Ne? Also das ist, wenn du dir das überlegst, auch daran kann man immer sehen, was haben wir eigentlich für eine wahnsinnige Entwicklung.
Ja. War es so eine große, 5¼ oder schon eine kleine?
Es war schon eine kleine Diskette. Aber man konnte demnach nie sehr viel darauf erkennen. Ja. Man musste immer genau gucken, wie man diese Fotos macht.
Spannend. Ich dachte, eine frühe Jobstation hat mich im Mobilfunkbusiness den Handykameras vertraut gemacht, dann ganz, ganz früh, bevor die in den Markt gekommen sind. Und ich fand das schon richtig krass. Man konnte kaum was erkennen. Ne? Also unter VGA-Auflösung und so weiter.
Ja. Aber ja. Auflösung ist kein Problem heute mehr. Das steht man fest.
Wohin mit all den Daten, ne? Dann sind wir ja schon hier eigentlich am Kratzen an dem, was die heutige Zeit bringt, was wir so machen. Und Manuel, wenn ich mir das angucke, finde ich, wir leben in einer total krassen Zeit. Ne? Manche Auguren sagen, wir leben im Zeitalter der Gleichzeitigkeit. Ne? Wir haben die Klimakrise, wir haben unfassbare Tech-Sprünge, wir haben gesellschaftliche Spannung, aber auch in Polarisierung, geopolitische Unsicherheit. Das Letztere sicherlich auch bedingt durch das Vorletzte. Alles scheint sich auf jeden Fall zu verändern und viele Gewissheiten, die scheinen irgendwie überhaupt nichts mehr wert zu sein. Und das, glaube ich, und scheint auch so zu sein, ist auch so die weitere Flugbahn für die Zukunft. Was macht denn so eine Welt mit deinem Beratungsverständnis im Business?
Wenn man das in großen Zeitsprüngen sich anguckt, die gar nicht so groß sind, ne? Wir reden hier über vielleicht 10 Jahre oder mal 20 oder vielleicht 30 Jahre, auf die ich dann so zurückblicken kann in dem, was ich selber erlebt habe, dann mag die Veränderung schon extrem sein. Ansonsten ist es natürlich auch immer ein schleichender Prozess und das ist auch ein bisschen die Gefahr da drin. Obwohl es, wie du es beschrieben hast, natürlich eine Beschleunigung auch der Veränderung an sich gibt und auch die Komplexität steigt, spüren wir das nicht immer so extrem, sondern es ist ja ein fortwährender Prozess. Und da liegt meiner Meinung nach auch die große Gefahr einerseits drin, dass ich das so ein bisschen... ja, ausblende oder vielleicht ne, blind auf dem Auge bin. Aber ich sehe momentan, und das kann ich nach jetzt 20 Jahren in dem Job auch getrost sagen, eine nie dagewesene Veränderung für die Beratungsbranche. Nicht nur für die, aber insbesondere.
Da kommt da sicherlich ganz viel an, ne? Weil ihr eben mit ganz unterschiedlichen Branchen arbeitet und so weiter. Ne?
Absolut. Ne? Also ich meine, es sind sehr, sehr viele Veränderungen, die auf unsere Kunden einwirken. Ne? Mit vielen Unternehmen, mit denen du die letzten 6 Monate gesprochen hast, die machen sich Gedanken darüber, was ihre Supply Chains oder auch ihre ne, Produktionsstätten angeht. Kann ich noch in den USA absetzen? Lohnt sich das noch? Wie mache ich das überhaupt? Bin ich von Zöllen bedroht oder nicht? Muss ich in China vielleicht jetzt eine kleine Vorproduktion aufbauen, um einfach kompetitiv zu bleiben? Ne? Das sind extreme Herausforderungen für einzelne Firmen und es ist kaum absehbar, was passiert. Das ist halt jetzt aktuell gerade das Problem, dass kaum was predictable ist. Es herrscht in vielen Teilen auch Chaos und das ist ja so auch in der, sag ich mal, theoretischen Betrachtung von Systemen, ne? Dynamisch komplex, wenn beides so steigt, komme ich irgendwann in so eine Zone 3, das ist nur noch Chaos, das ist wie ein Krieg oder wie ne, in Extremsituationen, das ist kaum noch beherrschbar für viele Organisationen. Insofern ja, das macht natürlich viel. Das Problem für den Berater ist dann, häufig kommt dann die Schockstarre. Viele Entscheider oder auch viele Firmenlenker haben auch da die Neigung, dann zu sagen, hey, wir warten erstmal ab, wir gucken mal, wir müssen erstmal gucken. Nichts tun ist vielleicht besser, als das Falsche zu tun.
Aha. So wie man es früher gedacht hat und vielleicht auch damit durchgekommen ist. Ne?
Ja, ist heute nicht unbedingt das, was man am besten tun soll. Aber nochmal, es ist halt super schwer zu entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf einen Zolldebakel zu reagieren, wenn man weiß, okay, das kann morgen schon wieder alles ganz anders sein. Mhm. Ne? Wann treffe ich dort Investmententscheidungen? Wann baue ich Prozesse um? Wann fange ich an, nach einem Production Site zu gucken? Das sind ja alles total strategische Entscheidungen. Da muss ich schon gewissermaßen auch eine Verlässlichkeit eigentlich in den Rahmenbedingungen haben. Und die sind natürlich global momentan extrem unzuverlässig.
Muss in solchen Zeiten Beratung vielleicht auch so Mut für die Zukunft machen können und nicht nur Konzepte und Lösungen liefern?
Absolut. Wir haben unlängst hier zusammengesessen mit zwei Partnern und einem externen Kollegen, mit dem wir auch viel zusammenarbeiten, und haben überlegt, ne, so dieses, hey, lass doch mal auf die positiven Dinge gucken. Mhm. Das Glas ist halb voll oder vielleicht auch nur ein Viertel, aber es ist immerhin ein Viertel voll, ne? Das ist nicht ganz leer. Und so die Frage zu stellen, lass uns auf die Chancen gucken und auch gestaltend in die Zukunft schreiten und nicht immer nur zu gucken, was nicht geht. Da kann man natürlich leicht drauf reinfallen, ne, dass man die Probleme sieht, und ne, als Unternehmer merkst du das ja jeden Tag im Prinzip, wie viele Steine dir in den Weg gelegt werden und so weiter. Aber eins habe ich gelernt in meinem beruflichen Leben: vom Lamentieren und vom Meckern wird nichts besser. Und ich denke, dieses einfach das Machertum, ne, nicht sinnlos drauf los, aber Dinge anpacken, tun, gucken, wo kann ich etwas verändern, das ist total entscheidend.
Ja, ich glaube, wir sind da in einer durchaus unangenehmen Spirale nach unten, wo wir irgendwie die Handbremse anziehen müssen, ne? Die Umgebung, die ich beschrieben habe, ne, die hat ja den Begriff Polykrise, ne? Das ist ein mächtiges Wort, hört man sehr, sehr viel. Aber ich war neulich auf einer Veranstaltung, das war die Poly Opportunity. Und genau darum geht's ja, ne? Also du hast von der Schockstarre gesprochen, das hilft ja nichts. Und ich finde das noch nicht mal einen ungesunden Optimismus. Es gibt ja so Leute, die wollen in allem das Positive sehen und so weiter. Aber tatsächlich ganz viele Bedrohungen, und vor allen Dingen, wenn wir hier in Deutschland, in Europa sitzend schauen, dann zwingt uns das manches auf, wo auch echt super viel Chance drin liegt.
Absolut. Ich sehe das komplett so, so dramatisch, dass Weltwirtschaft auch geopolitisch, auch sicherheitspolitisch ist, was aktuell vor allem mit unseren Verbündeten overseas passiert. Es ist für Europa die große Chance, sich zu emanzipieren. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Und ne, die ganzen Themen, die wir da aufzuholen haben, sei es in Forschung und Entwicklung, sei es in Bildung, sei es auch im Aufbau von digitaler Wirtschaft, auch im Thema KI, jetzt endlich was dagegen zu setzen. Und ne, das sind Bausteine für die Zukunft. Ich sehe da riesige Chancen. Aber natürlich, die regnen nicht vom Himmel von alleine, sondern da muss man schon ein bisschen was für tun. Ne? Und ich glaube aber, dass wir die Voraussetzungen einfach hier in Europa und gerade in Deutschland haben.
Siehst du aus deiner Arbeit Branchen oder Art von Kunden, die das machen, die vielleicht so Frühindikatoren haben, wo sich sowas zuerst zeigt, die vielleicht nicht mehr so stark nach Stabilität schreien, sondern die so eine Ambiguitätstoleranz schon irgendwie angenommen haben und sich auf so eine volatile Zukunft eingestellt haben und die chancenorientiert sehen?
Ich sehe es momentan sehr, sehr wenig, muss ich ganz klar sagen. Gerade, sag mal, bei großen Unternehmen, die jetzt entweder börsennotiert sind oder eben ähnlich wie ein börsennotiertes Unternehmen handeln, die haben ja sowieso ganz andere Restriktionen und deren Risikoprofil sieht dann nochmal ein Stück weit anders aus. Aber der Mittelstand, gerade Familien- und Eigentümer geführte Unternehmen, habe ich in der Vergangenheit häufig so auch kennengelernt, dass die ne, was in die Hand genommen haben ne, und losmarschiert sind, eine Vision hatten. Das ist so ein bisschen das, was meiner Meinung nach in Deutschland auch abhanden gekommen ist. Wir sind sehr gut in der Execution, aber wir haben so ein bisschen die Vision verloren, wo soll es eigentlich hingehen? Ne? Und dann haben wir gleichzeitig eine Bürokratie aufgebaut, die sich gegenseitig immer Beine stellt. Jeder will es gut machen, will sozusagen auch die Regeln, die man sich selber auferlegt hat, einhalten. Aber in diesem Dschungel kommst du als mittelständisches Unternehmen kaum noch voran. Ne? Und ich glaube, da liegt irgendwo so ein bisschen die aktuelle, ja, vielleicht auch negative Überlagerung begründet, dass viele Unternehmer, mit denen ich spreche, eher, sagen wir mal, frustriert sind und auch sagen, wir warten das jetzt erstmal ab, sieht schlecht aus. Da ist wenig Innovation momentan zu spüren. Es gibt einige Beispiele, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, hey, da ist jetzt endlich mal so ein richtiger Durchbruch. da.
Ich meine, wenn das so ist, dann ist es so. Ich finde, dann ist es natürlich umso wichtiger, im Kontakt mit solchen Kunden oder potenziellen Kunden halt auch die Inspiration, die sicherlich aus einer Beratungsfunktion herauskommen kann, wo man oft weiter über den Tellerrand blickt oder auch Insights aus verschiedenen Branchen mal quer verstöpseln kann und so weiter.
Absolut. Das letztlich, glaube ich, ist das, ich vermute oder interpretiere das auch so, dass das so eine Übergangsphase ist. Ne? Wir haben gerade einen Regierungswechsel gehabt in einer Phase, wo die ganze Welt sich gedreht hat. Da ist es auch berechtigt, dass man die Themen erstmal abwartet, drauf guckt, ne? Also aus einer Unternehmensleitungsperspektive heraus. Und gleichzeitig sehe ich schon, dass wir viel innovative Projekte auch machen dürfen mit den Kunden. Und das, ne, ich habe so den Eindruck, dass wenn wir jetzt langsam ein bisschen mehr Stabilität, zumindest mal in Deutschland bekommen, ein bisschen mehr so Verlässlichkeit, wo geht das alles hin, wo etablieren sich jetzt auch bestimmte neue Strategien, die man ausgelobt hat, dann sehe ich da gute Chancen, dass da auch die Unternehmen wieder entscheidungsfreudiger werden, investitionsfreudiger werden. Und nochmal, man darf ja eins nicht vergessen, wir sind ja eine kleine Beratung. Ich glaube, da gibt es viel, was im Mittelstand passiert. Es gibt auch viel, was große Unternehmen machen. Aber ich meine, momentan sind wir in so einer Seitwärtsbewegung, viel abwarten. Aber ne, da winken ja Milliarden an Infrastruktur- und Investitionsprogrammen. Ja. Das kann ja auch was auslösen.
Bin ich überzeugt davon. Genau. Da gibt es ganz sicherlich Chancen und Wege, die viele heute noch gar nicht sehen, wo wir uns auch im Denken öffnen müssen. Was kann das bedeuten fürs Business? Ja. Manuel, jetzt haben wir ja gerade so die Umwelt beschrieben und ganz viele Externalitäten, aber so das Thema wahnsinnige Tech-Beschleunigung doch noch eher diffus. Was man da natürlich unbedingt angucken muss, das ist das Thema KI, künstliche Intelligenz. Wie ist denn das aus deiner Sicht in der Beratungsbranche angekommen und wie sieht das mittlerweile aus? Wie beschäftigt dich das und deine Kunden im Alltag?
Ich glaube, in 2025 ist das Jahr, in dem die künstliche Intelligenz in der Consulting-Branche ankommt. Wird sie jedes einzelne Beratungsunternehmen erreichen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ganze hat so ein bisschen wieder eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite will natürlich jeder Berater jetzt auch so ein Wachstumsthema sich greifen und ne, mit Expertise und Kenntnis glänzen. Die Frage ist, ob das jeder auch so schon für sich adaptiert hat. Ne? Und das ist natürlich auch eine Befähigung und eine Frage des Lernens. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass eben bei den großen Beratungen KI-getriebenes Business längst 20-40%, je nachdem, wen du dir anguckst, ausmacht. Ne? Das ist schon erheblich. Und das wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Ne? Ich sehe das auch bei uns. Wir haben in der Kreuz- und Partner-Unternehmensberatung die meisten Aufträge, die wir dieses Jahr gewonnen haben, waren pure AI-Topics. Ne? Und das ist schon auf der einen Seite das, was auf dem Markt passiert. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich eben, dass künstliche Intelligenz den Beratungsmarkt komplett disruptieren wird. Und zwar früher oder später. Und das früher hat schon angefangen. Also es beginnt gerade jetzt. Ne? Also selbst wenn ich das eigene Business heute angucke, das ist nicht mehr vergleichbar zu dem, wie wir vor 3 Jahren gearbeitet haben oder vor 2 Jahren oder vor 1 Jahr.
Ich habe neulich ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einem klugen und kreativen Kopf aus der Agenturszene, Kommunikationsagentur. Da ging es darum, was das für eine eminent wichtige Aufgabe ist, heute schon zu antizipieren und auch entsprechend zu gestalten, wie KI eigentlich alle Arbeitsabläufe durchdringt, einige möglicherweise vielleicht vollständig automatisiert und vor allem, was das dann strategisch für die eigene Wertschöpfung und die Proposition in der Zukunft bedeutet. Ne? Da habe ich so den Eindruck, wenn man da heute nicht auf Zack ist und man stellt nicht frühzeitig die Weichen in die richtige Richtung, befähigt die eigenen Leute oder hired die richtigen Skills, neue Leute dazu, dann könnte die Zukunft ganz schön düster aussehen. Wie sieht das denn für euch aus in der Beratung? Weil ich denke mal, das ist ein ganz ähnliches Thema. Ne? Das sind ganz ähnliche Herausforderungen wie so im Agenturumfeld. Wie geht ihr diese Herausforderungen an?
Ja, ich würde dir das gerne an einem Beispiel dokumentieren, wie das sich heute aktuell bei uns auswirkt. Aber vorab möchte ich noch eins klarstellen. Ich bin schon der Meinung, dass das viel schneller gehen wird, als viele vermuten, ne, gerade die Skeptiker. Ich denke, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren eine erhebliche ja, Intensivierung von KI-Nutzung sehen und einfach auch noch viel fähigere Modelle zur Verfügung haben werden. Das mal vorab. Ich glaube trotzdem, dass der Trickle-Down-Effekt wird viel länger dauern, als wir das für möglich halten. Ne? Wenn ich daran denke, dass es Beratungen gibt, die im Handwerk beraten. Ne? Mhm. Natürlich, ich weiß, ich kann auch da KI einsetzen, das ist klar. Aber wir haben da vermutlich eine relativ noch längere Adaptionslandebahn. Das muss man immer bedenken. Mhm. Trotzdem, ich glaube, dass, wenn ich die Wertschöpfungskette der Beratung angucke, du hast das eben so eindrücklich geschildert, ne? Wir haben Analyse, wir haben eine Sense-Making- und Konzeptionsphase und dann eine Implementierung. Das ist ein typisches Projekt, wie es abläuft. Und dann stellen wir heute fest, dass wenn wir ein Research machen, sei es jetzt zu einem bestimmten Produktmarkt, zu einem bestimmten Geschäftsmodell, einer Idee etc., da habe ich früher 2-3 Wochen, je nach Komplexität der Anfrage, ein kleines Team draufgesetzt, ne, mit einem Consultant und einem Intern und habe die das entwickeln lassen. Die sind 3 Wochen da komplett draufgelaufen. Das mache ich heute in 3 Stunden. Das ist Faktor, ne, im dreistelligen Bereich.
Deep Research sei Dank. Ne?
Genau. Ja. Das ist ein Vorgeschmack davon, was mit den Aufgaben, die eine künstliche Intelligenz gut übernehmen kann, passieren wird. Die wird nämlich nicht mehr von Menschen gemacht werden können. Es geht zwar schon, ne, aber es macht überhaupt keinen Sinn mehr.
Ja.
Und das hat sehr viele Implikationen, auf die wir gucken, wenn wir auf Beratung gucken. Das hat nämlich die Implikation, wie lange sind die Kunden noch bereit, Geld dafür zu bezahlen, für ein Research. Ne? Auch da glaube ich, die Adoptionsrate wird eine Weile brauchen. Ja. Ne? Aber trotzdem, ne, die Wertschöpfung muss woanders herkommen für die Beratung.
Ja.
Dann heißt das, wofür brauche ich einen Juniorberater, den ich vielleicht ausbilde, anlerne und so weiter. Ne? Da verändert sich komplett ein Profil. Das Gleiche gilt, wenn ich sage, früher, ich habe in meinen Anfängen habe ich PowerPoint-Slides geschrubbt. Das war das, was du als Berater machen musst.
Ja.
Research machen, PowerPoints, noch Excel-Tabellen und so weiter. Ja, das sind alles Dinge, das macht natürlich ChatGPT oder Gemini oder Sonnet. Das ist vollkommen klar. Da gibt es überhaupt keine Frage mehr. Die Frage ist nur, wie gut kriege ich das integriert in meine Prozesse als Unternehmensberatung? Wenn ich das nicht bekomme, werde ich irgendwann erheblichen Wettbewerbsnachteil haben.
Also haben wir jetzt 2 Facetten davon abgedeckt. Wir haben KI als einen Disruptor für die eigene Wertschöpfung und selbstverständlich als ein Beratungsumfeld. Ne? Und die berühren sicherlich sicherlich, ne? Weil, wie du sagst, vielleicht kommen die Kunden demnächst selber an und haben die Analyse in der Schublade liegen. Was, ne, wir wollen ja über die Zukunft reden. Was denkst du oder was versuchst du zu gestalten, wie das in Zukunft aussehen könnte, wenn wir jetzt den Menschen, und zwar, ne, in dem Fall den Berater, die Beraterin, auch vielleicht in so einer Synthesefunktion da drin haben? Was kannst du das absehen oder wo bewegt ihr euch dahin?
Ich finde es relativ schwer, das, sag ich mal, über so 1-2 Jahre hinaus mir vorzustellen. Wir haben das natürlich trotzdem gemacht. Wir haben da in Szenarien gedacht. Ne? Und die große Frage ist immer, wie mächtig werden die Modelle und wie und wo werden die verfügbar sein, für wen? Ich glaube sehr stark, dass wir eine Konvergenz zwischen Technologie und Beratung sehen werden. Wir werden da auf der einen Seite eine Symbiose sehen, ne, dass ich einfach, ne, your next consultant is a GPT, dieses Phänomen haben werden. Auf der anderen Seite werden wir Meta-Beratungen haben, die einen holistischen Überblick haben, bis wir AGI haben. Ne? Aber das wird noch eine Qualität haben. Ich kann ja heute schon mir mit einem guten Large Reasoning und Large Language Modell sozusagen Strategien ausarbeiten lassen. Trotzdem die Erfahrung zu haben, was wirklich praktikabel ist und nicht nur Trainingsdaten im Hintergrund zu haben, die auch mangelhaft sein können in Teilen. Ne?
Allerdings. Ja.
Kreativpotenzial wirklich auszubauen. Da sehe ich die große Chance für uns als Beraterinnen und Berater. Aber nochmal, ne, der Burggraben ist nicht da. Da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Ich sehe die Beratung der Zukunft sehr stark in der Orchestrierung zwischen Artificial und Human Intelligence. In der Landebahn so 24 Monate sehe ich uns als Enabler, Befähiger, Erklärer, Explainer und Advisor da drin, als Trusted Advisor. Wie kann ich das gut machen? Wie kann ich das effizient machen? Wie kann ich es powerful gestalten? Wie kriege ich das hin? Und darüber hinaus ist die große Frage, was macht eigentlich ein Consultant noch? Ne? Ich habe auf der einen Seite die sozusagen Kommoditisierung von Beratungsleistungen. Vieles wird der Kunde selber machen, weil er ein GPT hat. Mhm. Ne? Und da ist so die Frage, wo differenziere ich mich? Ich glaube auch, dass beispielsweise eine starke Produktisierung von Beratungen erfolgt, ne? Dass ich da Tools für habe, die mir bestimmte Jobs einfach, die in Beratung bisher gemacht hat, so Continuous Consulting, da glaube ich sehr stark dran, dass man da eher so ja Dauerschuldverhältnisse vielleicht etablieren kann, weg von Time and Material kommt. Also da wird fast kein Stein auf dem anderen bleiben, glaube ich.
Ja, ich finde ja, dass diese KI, die mit Macht in unser Leben kommt, die zwingt uns ja vielleicht auch auf einer großen philosophischen Ebene ja nicht nur dazu, darüber nachzudenken, was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. So die große Frage, warum machen wir das überhaupt oder wofür machen wir das? Sondern ich finde, dass an diesen Schnittstellen und an den Details, wo du jetzt ein paar von berührt hast, dass da ja eben auch ganz spannende Fragestellungen entstehen, die ganz viel damit zu tun haben, welche Rolle hat der Mensch dabei? Ne? Es gibt ja viele Studien, die aufzeigen, dass KI in der Gleichung jetzt bei der Arbeit zum Beispiel Einzelne so stark befähigt, dass sie halt so guten Output liefern wie ein kleines Team ohne KI und so weiter. Ne? Also so, ich mag diesen Begriff Demokratisierung nicht so, weil es eigentlich für was anderes steht, aber so das Prinzip dahinter, es hebt Menschen, die vielleicht so in der Mitte dieser Skill-Range sind, nach oben. Andererseits hast du natürlich auch auf so einer Makroebene Effekte, die wieder eher für so eine Digital Divide sprechen, ne? Weil es halt bestimmte Arten von Profilen sind oder halt auch in der Demografie einer Bevölkerung bestimmte Gruppen, die dort große Vorteile haben und welche, die eher abgehängt werden. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass gerade in dem KI-Feld, ja, aber eben auch, na, wir haben gesagt, das bewegt sich so schnell, da passiert so viel, dass ich mich frage, ist es nicht auch dann so ein Job von Beratern, die natürlich den Anspruch haben, voraus zu sein, mehr zu wissen, mehr verknüpfen zu können, eben auch diese Rolle einzunehmen? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der nicht signifikant Zeit darauf verwendet, pro Tag wirklich, wirklich dran ist an, da ist wieder das neue Modell, das ist ja nur eine Frage, sondern da sind ganz, ganz neue Arten und Weisen, wie irgendwie Agentic Workflows miteinander arbeiten können. Ich habe so den Eindruck, ja, da kann vielleicht ein Teil von so einer Wertschöpfung auf die Kundenseite kommen, aber vielleicht sind die doch nicht oder haben nicht die Kapazität und die Zeit, so da dran zu bleiben. Ist es etwas, was du siehst für die Beratungszunft, zu sagen, naja, die bleiben aber trotzdem voran, die Berater?
Das ist natürlich meine Hoffnung, ne? Und so positionieren wir uns momentan auch mit dem klaren Wissen, dass das Wissen über KI natürlich selber dazu verdammt ist, irgendwann demokratisiert zu werden. Also das ist da viel stärker als bei jedem anderen Herrschaftswissen. Und Beratungen haben immer eins gemacht. Sie haben immer einen Wissensvorsprung genommen, wussten besser, wie man mit dem Internet umgeht. Sie wussten schneller, wie man Prozesse besser designt. Ja. Das heißt, man ist immer als Beratung vorgelaufen und hat geguckt, was ist eigentlich the next big thing? Wie kann man es integrieren? Wie kann man davon Vorteile und damit auch sozusagen Price Premiums abschöpfen etc. Ja. Das ist hier ähnlich, aber eben meiner Meinung nach mit viel kürzerer Halbwertszeit. Und was heißt das eigentlich für uns? Ich glaube, das, was wir machen werden, ist, dass wir ganz anders selektieren werden, was Mitarbeitende angeht. Ne? Du brauchst ein anderes Skillprofil. Ich brauche keine Leute mehr, die gut im Internet recherchieren können. Das kann sein, dass die trotzdem gut im Internet recherchieren sind, aber ich werde auf andere Dinge achten. Ja. Also, und der Fokus wird darauf sein, eben in der Kundeninteraktion stark zu sein. Ich glaube an eins sehr fest, dass zumindest mal auf einem Top-Level Geschäfte noch von Menschen gemacht werden. Das ist so ein Leitsatz, den ich aus den 90er Jahren von meinem Vater mitgenommen habe, so als Werbeslogan. Ja. Geschäfte werden von Menschen gemacht. Wir haben in den letzten Jahren schon viel Entwicklung, die dagegenläufig ist, aber wir sehen auch überall, dass es auch nicht gut funktioniert, wenn ich sozusagen jemanden, der keine Idee davon hat, worum es geht und was da gemacht werden soll, im Einkauf entscheiden lasse, ob ich jetzt Anbieter A, B oder C nehme. Das ist nicht die beste Entscheidung, auch wenn ich vermeintlich glaube, damit Compliance richtig zu fördern. Ne? Insofern glaube ich, dass wir eine Renaissance des menschlichen Faktors sehen werden. Aber wir müssen, und das ist natürlich ein totales Auswahlkriterium, auch Menschen, die, sag ich mal, gut in der Kommunikation sind, die empathisch sind, die zuhören können, die ein Problemverständnis haben und so weiter und die gut mit KI arbeiten können und wollen. Ne? Weil auch das, ne, es gibt auch Leute bei uns in der Beratung, die gesagt haben, ich habe keine Lust, mit KI zu arbeiten, ist nicht mein Ding. Das muss man dann akzeptieren. Die Frage ist halt, ob ich dann in der Beratung noch richtig aufgehoben bin, etc. Ne? Und insofern, da ergibt sich so viel an Veränderungspotenzial, Ich denke, das Wichtigste, was wir machen werden, ist, dass wir die Leute in so eine Art AI-Bootcamp stecken, wenn die bei uns anfangen, und dass die möglichst schnell verstehen, wie sie die Modelle optimal nutzen für beste Ergebnisse und wie sie kreativ für ihre Arbeit KI einsetzen.
Ich finde ja, da ist ein ganz wichtiger Punkt, auch das läuft mir in den letzten, gefühlt in diesem Jahr, die paar Monate, sehr viel über den Weg. Ne? Es gibt mehr Forschung darüber und das ist auch gut so. Was macht denn KI eigentlich mit uns? Intensiver KI-Einsatz, der sich in jeden Business-Workflow und Bildung, Schule, Universität und sonst wo im Leben reinschleicht. Ne? Und da fällt oft das Stichwort Cognitive Offloading. Ne? Also wir lagern unser Denken aus mit natürlich sehr gravierendem Effekt. Ne? Wenn man jetzt mal so zurückdenkt, du hast gerade immer mal wieder diese Zeit auch zitiert, wo die Computer neu waren, wo der Taschenrechner neu war oder so weiter, wo die Navigation neu war oder es gab damals den Google-Effekt. Ne? Wir verlernen zu recherchieren, weil wir haben ja jetzt Google und so weiter. Und dieses Cognitive Offloading ist halt noch viel, viel gravierender, weil wir halt sehr hochwertig oder in der Gefahr sind, sehr hochwertige Denkprozesse auszulagern. Und ich bin davon überzeugt, dass das eine Falle ist, in die wir Menschen natürlich mit Karacho reinlaufen werden. Ich persönlich würde es, glaube ich, ansehen und auch wenn, ne, so gerade darauf zurückkommen, auf den Gedanken, Menschen wie Berater und Beraterinnen, die auch so eine vorauslaufende und so eine Guide-Funktion halt haben, ist die da besonders gut aufpassen müssen, um halt eben zu sagen, das ist vielleicht auch der Mehrwert vom Menschsein, die Reflexion darüber. Ne? Noch so ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt neulich mit einem Kollegen gesprochen, der erzählte aus Branche Immobilienwirtschaft, Vermietergesellschaften und so weiter. Vielleicht ein Beispiel wie viele, wo KI jetzt erst ankommt. Ne? Beruflich sind wir zwei, glaube ich, seit vielen Jahren mit dem Thema unterwegs und dann gibt es Branchen, da kommt das jetzt an. Und da passieren die naivsten Sachen, weil dieses Ding, ach, das ist ja eine Superpower, das Ding kann ja alles, ne? Gibt ja diese Kurve, wie viel weiß ich über ein KI-System und wie ist mein Vertrauenslevel? Und am Anfang weiß ich ganz wenig und habe viel Vertrauen und dann lerne ich auf einmal kennen, was ist eine Halluzination und so weiter. Und dann kracht's halt nach unten. Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist für Beratung oder vielleicht auch noch andere Skillprofile von Menschen, die so im Thought Leadership drin sind, eben in diese Fallen nicht reinzulaufen und auch da so Guiding Lights zu sein, wie eine gute, produktive und halt eben nicht ins Negativ für uns als Gesellschaft kehrende Gruppe halt aussieht.
Absolut wichtiger Punkt. Also es ist nicht vergleichbar mit Verlernen wie mit dem Taschenrechner oder wie du es beschrieben hast. Meiner Meinung nach wesentlich gravierender, so wie du es auch gesagt hast, André. Ich meine, es ist vermutlich heute noch schwer abzuschätzen, wie das geht, weil es gibt ja auch viele, die lehnen es ab. Ne? Ich erlebe das immer wieder auch in den Unternehmen, wo wir reinkommen, dass es da immer auch sehr kritische Blickwinkel gibt, die aber wenig reflektieren, was heißt es eigentlich für mich und meine Umwelt und mein Unternehmen und meine Kunden und. Ich glaube, wir müssen uns der Frage stellen, wie kommen wir bestmöglich mit dieser Technologie als Gesellschaft weiter, als Firma weiter, als Familie weiter etc. Ich glaube, das hat insofern natürlich sehr viele Facetten. Wir hatten kurz in der Vorbereitung zum Podcast über die Frage in der Bildung gesprochen. Ja. Ne? Ich denke, es ist noch viel wichtiger als die Frage, wie gehe ich mit einem Smartphone um und Social Media, wie gehe ich mit KI um? Ne? Das ist eine Grundskill, die ich den Menschen beibringen muss. Und ich meine, dass man die Kinder vermutlich bis zum Jahre von, keine Ahnung, 10, 12 Jahren davon bewahren sollte, damit in Kontakt zu kommen. Sie dann aber befähigen, dass sie dann richtig gut damit werden. Weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist in der Zeit, wo du Kreativität ausbildest, wo die kreativste Zeit des Lebens, ne, Kindheit, dass du da quasi ein Ding hast, was dir die Kreativität schon da abtankt. Dann hast du am Ende wirklich mit Zitronen gehandelt. Und ich glaube, wenn du nochmal auf Beratung dann guckst, ich meine, dass wenn ich reflektiere das auch oft und denke so, boah, guck mal, was du alles damit machst, wie viele Prompts schreibe ich am Tag, ne? Und ich schreibe die Prompts ja gar nicht mehr selber. Ich habe ja eine Promptmaschine dafür, ne? Und so, du merkst, wie das immer weitergeht und du dir so einen Agentenkosmos um dich herum aufbaust und dich selber, das ist in diese Richtung auch Self-Optimization, wo ich sehr kritisch dem gegenüber stehe, weil ich manchmal häufig die Erfahrung gemacht habe, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du sozusagen auch Open Space dir gibst, da entstehen die guten Gedanken. Und wenn ich sozusagen irgendwann von der KI getaktet bin, wenn die meinen Kalender managt und so weiter, dann können da falsche Impacts entstehen. Ich habe nicht die Lösung dafür. Ich für mich persönlich achte da eben sehr stark drauf, dass ich eben so eine diverse Reize mir auch gebe, also mit Natur und mit menschlicher Interaktion viel, so dass da, dass ich so das Gefühl habe, hey, das ist so ein gesundes, ausgewogenes Maß, was das Thema Denken angeht. Also ich sehe es im Moment noch so, dass ich viel mehr denke, weil ich eben auch über KI nachdenke und eben auf
Metaebene dann. Ne?
Wie baue ich jetzt so Prompts am besten? Wie können wir das machen? Wie können wir für Kunden auch? Ne? Das ist natürlich, sind natürlich geile Herausforderungen. Und logischerweise lasse ich die Konzepte nicht von der KI schreiben. Ich reflektiere die schon mal damit. Ne? Aber diese eigentliche Arbeit, die wir hier im Team dann machen, die machen noch die Menschen. Ne? Und ich weiß nicht, wie lange das noch der Fall sein wird, ob nicht irgendwann du sagst, das Konzept ist so geil, das können wir selber gar nicht besser. Dann wird es so haarig, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass meine Teraflops da noch gut floppen.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, da eine kritische Haltung zu bewahren. Und es ist auch eben nicht einfach, weil es halt so attraktiv ist, rein und raus. Und na, ich habe neulich so ein Beispiel gesehen, wo ich in einem Workshop war, da hat jemand seinen Bildschirm geteilt und da konnte ich hautnah sehen, wie halt noch nicht mal gut formulierte Prompts in so ein System reingekommen sind und ungefragt wieder raus in irgendein Miro-Board und dann geht's weiter damit. Irgendwann weiß kein Mensch mehr, wo das herkommt, es wird nicht mehr hinterfragt.
Ja.
Und dieses kritische Denken ist halt enorm wichtig. Was du gerade sagst, das ist auf jeden Fall, ne, wenn man sich mit diesem, wie kann man denn in diese Fallen nicht reinlaufen, wie kann man das verhindern, dann gehört natürlich das dazu. Schritt zurücknehmen. Dinge tun, die nichts mit KI zu tun haben. Auch so komplexe Denkprozesse mal allein machen. Oder halt eben das, was da rausfällt, nur als ein Input nehmen, um etwas neu zusammenzufügen und nicht zu sagen, wie du gerade sagst, die ganze Wertschöpfung liegt da. Vielleicht ist es irgendwann soweit, aber wir sollten zumindest immer so kritisch dran sein, um das bewerten zu können und nicht so ungefragt da rausfließen lassen.
Absolut. Ich denke, das ist jetzt im, sag ich mal, Arbeitskontext bezogen, die Herausforderung schlechthin ist. Du hast jetzt am Anfang hast du die Frage, was ist meine AI-Ambition? Was will ich als Unternehmen damit machen? Wo, glaube ich, sind da die größten Schätze für mich verborgen? Gehe ich auf Effizienz? Gehe ich auf Produktaufwertung? Gehe ich auf besseren Service? Gehe ich auf unter Umständen sogar neue Offerings oder in Richtung Kunde? Das sind die Fragen, die jetzt im Moment da sind, verbunden mit der Frage, wie setze ich das Ganze um? Das ist eine technische Frage und das ist eine organisatorische Frage. Wie fähigen der Leute? Und da fängt es meiner Meinung nach an. Ich will doch, dass meine Workforce befähigt ist zu entdecken, wenn KI-Input da kommt oder wenn KI-Intrusion kommt. Ich will doch, dass die in der Lage sind, auch ne, sozusagen KIs zu managen und nicht von der KI gemanagt zu werden. Ne? So genau diese Dinge will ich doch. Das ist doch, und insofern schreibe ich dem sehr hohen Wert zu. Ich glaube, wir sind da teilweise einfach noch nicht in dem sozusagen auch ankommen. Viele Unternehmen experimentieren da im Moment noch mit und ne, das ist vielleicht noch nicht ganz so auf dem Radar, wobei wir da in Europa schon relativ weit sind, weil wir zumindest mal schon eine gewisse regulatorische Anreizung haben, dahin in bestimmten Fällen, zumindest in bestimmten kritischen Bereichen dort auch Wert drauf zu legen. Aber das wird kommen, da bin ich relativ sicher, weil die auch dieses Proof of Authenticity, das wird relevant werden. Also wir sehen es ja jetzt schon, dass wir quasi das selber gar nicht mehr herausfinden können, ob das KI-Content ist oder ob das jetzt ein Mensch gebaut hat. Oder.
Ne? Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, ne? Dann halt dann nach den Emojis oder den M-Dashes ausschau, das ist jetzt gerade vielleicht relevant. Aber das wird sich auch wieder ändern und verbessern und da müssen wir nach was Neuem Ausschau halten. Und vielleicht können wir es irgendwann tatsächlich nicht mehr erkennen, wenn die Mühle nur ein paar Runden weitergelaufen ist. Manuel, du siehst ja, oder ich leite daraus ab, es hat ganz viel mit Mensch zu tun, mit Menschsein. Und ich würde gleich gern nochmal zu dem Thema zurückkommen, was du gerade von deinem Vater in die Runde geworfen hast, nämlich das Menschen-Business machen und nicht Maschinen. Aber vorher noch ein anderer menschlicher Faktor, den du auch gerade schon genannt hast, weil ich glaube, das betrifft viele Branchen, wo du sagtest, naja, früher habe ich Juniors, Praktikanten und vielleicht einen Consultant auf ein Projekt gesetzt, wo es erstmal viel um Recherche ging. Also ich meine das Thema, wie lernen denn eigentlich Leute, die neu in den Job kommen, noch so anhand durch die Niederungen warten, so das Business, wenn so viele von diesen Tätigkeiten vielleicht genau die sind, die gerade toll durch eine KI erledigt werden können? Das ist ja, das trocknet uns ja eine Talentpipeline aus und die in der Beratung ja ganz besonders wichtig ist. Wie geht ihr damit um? Was hast du für Ideen?
Habe ich auch erst gedacht. ne, der so unser Gedankengang vor so, was weiß ich, 3-4 Monaten hatten wir das dann mal so richtig auf dem Tapet und haben gesagt, im Grunde genommen, wenn wir uns das angucken, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, Junior-Consultants ein. Mhm. Wir brauchen keine Hochschulabsolventen mehr zu holen, mhm. was wir immer gemacht haben mhm. und wo wir auch viele heutige Partner und Leistungsträger mhm. drüber bekommen haben. Ne? So Young Professionals und Leute, die von der Uni kamen. Das heißt, brauchst du gar nicht mehr zu holen, weil das macht ja alles schon unser AI-System, mhm. was wir haben. Ne? Und dann haben wir das ein bisschen weiter mal wirklich, da haben wir nochmal unsere eigenen Gehirnzellen an. Geworfen, mhm. haben so drüber philosophiert und auch überlegt, wie entwickelt sich das denn und was brauchen wir denn in Zukunft? Mhm. Und natürlich brauchen wir möglichst intelligente, weltoffene und problemlösungsorientierte, analytische Typen, die mhm. so Bock haben, mit Kunden ja. zu arbeiten. Und daraus abgeleitet war dann eigentlich relativ schnell klar, okay, dann ist es doch ganz gut, wenn so ein Praktikant oder ein Junior, mhm. der hier hinkommt, sehr schnell lernt oder vielleicht schon mitbringt, wie ich mit der KI prompte, dann ist das mhm. mein erstes Skill, was er vielleicht besser kann als ein Senior Consultant, der schon hier ist. Ne? Das heißt, der geht auf einmal direkt auf ein anderes Level. Der braucht nicht mehr so viel Zeit mit ja. Internetrecherche mhm. zu verbringen, aber er kann gut prompten. Das heißt, mhm. er ist unheimlich valuable für uns mhm. in dem Moment. Und gleichzeitig schnappen wir uns den und ziehen den überall mit in den Kunden rein. Und mhm. dass der diese wirklich entscheidenden menschlichen Skills halt mitbekommt. Wie mache ich ein Angebot? Wie frage ich? Wie verhandle ich? Ja. Wie gestalte ich vielleicht auch ein konfliktäres Gespräch? Ja. Wie löse ich Probleme innerhalb eines Projektes? Wie schaffe ich einen guten Nährboden für neue Ideen im Unternehmen? Ne?
All das, wo du früher keinen Junior am Tisch gehabt hättest.
Nee, mhm. und das ist vielleicht sogar viel besser so. Ja. Und ich ist natürlich auch attraktiver dann nochmal. Ne? Wir haben immer die jungen Kolleginnen und Kollegen früh mitgenommen, ne? Aber das ist jetzt nochmal für uns ein neuer Imperativ geworden. Mhm. Wir nehmen die überall mit hin. Ist im Moment auch so für mich auch die Renaissance. Remote Work, alles gut und schön, aber ich will gerne mit den Menschen zusammenkommen, auch mit den Kunden zusammenkommen, weil das wird einen noch viel, viel stärkeren Wert meiner Meinung nach bekommen. Und du hast andere Möglichkeiten, wenn du in einem Raum bist, wenn du diskutieren kannst, wenn du haptisch arbeiten kannst, wenn du Dinge an ein Board, Whiteboard pinseln kannst. Ne? Das ist anders als Miro. Da geht vieles drin. Bin ich großer Fan von. Aber das mit den neuen Nachwuchskräften zu machen, da sehe ich die Riesenchance für uns. Ja.
Da bist du genau in dem Thema angekommen, was ich gerade schon angekündigt hatte, wenn wir jetzt auch so langsam zum Schluss kommen, wenn man nämlich wirklich mal so jenseits von Technologie, Trends, Prozessen und sonstigen Externalitäten guckt, dann ist, also was ich auf jeden Fall als vielleicht das Wichtigste im Business ansehe und das vielleicht an vielen Orten auch unterschätzt wird, eben die Besinnung darauf, dass wir alle eben Menschen sind und dass wir miteinander Business machen, dass wir Menschen befähigen wollen, dass wir lernen wollen, dass wir wachsen wollen und was das eben für eine große Herausforderung ist, wo jetzt diese krasse technologische Entwicklung läuft. Jetzt haben wir da schon einige Sachen von berührt, aber ich würde von dir gerne nochmal wissen, mit dem im Hinterkopf, was ist das, was du machst, wo du halt eben überhaupt gar nicht so beraterartig effizient sein willst, wo du menschlich sein willst, wo du Nähe brauchst? Was ist das, wo du vielleicht dich auch mehr drauf konzentrieren kannst durch die neuen Möglichkeiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Und über die habe ich sehr viel in den letzten, vor allem in den letzten 12 Monaten nachgedacht, weil du natürlich den Hang hast, jetzt nach auch so vielen Jahren in derselben Position und immer mit den, ne, immer mit neuen Themen und es geht immer weiter, es muss immer schneller gehen, Selbstoptimierung. Dann festgestellt habe, dass AI eigentlich genau der Schlüssel sein kann, mit mehr Zeit für Kreativarbeit zu haben, aber auf der anderen Seite auch eben in die Interaktion mit meinen Mitstreitern zu kommen. Und wir haben da eine Reihe von Sachen lanciert, nämlich, dass wir uns auch einfach regelmäßig, je nachdem oder unregelmäßig, so in der Partnerrunde treffen. Ne? Wir haben so einen Stammtisch etabliert, wo ich einfach merke, okay, das hat halt so einen starken Wert, dass man die funktionale Vertrautheit, aber auch das soziale Miteinander, das stärkt letztlich das, was du hier inhaltlich, fachlich, produktiv machst. Auf eine immense Weise. Ne? Der Impact ist extrem groß und gibt einem einfach auch das Gefühl, dass man in einem sozialen Kontext unterwegs ist, der Spaß macht. Ne? Und wo man sagt, hey, es geht nicht nur um Wertschöpfung, Effizienz und Dollares. Ne? Es geht auch darum, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir uns leiden mögen, dass wir auch mal Freude und Leid miteinander teilen. Und das, muss ich sagen, ist auch vielleicht das Größte, was ich an dieser, ja, auch manchmal hart erkämpften Selbstständigkeit auch schätze. Ne? Dass du da eben wenig Politik hast, dass du viel auch so gestalten kannst. Und ja, ich habe einfach Bock drauf, ein Unternehmen auch mit zu leiten, zu führen und zu gestalten, das einfach ein guter Ort ist, ne? Wo Menschen gerne hinkommen, wo Kunden Bock haben, einen Workshop zu machen, wo aber auch Mitarbeiter sagen, auch das macht Spaß. Ne? Und das gelingt dann nicht immer, aber das ist so ein bisschen der Anspruch.
Finde ich sehr schön. Weil ich wollte dich fragen, was so ein, ne, wenn wir vielleicht am Ende nochmal so auf die Zukunft gucken. Wir haben vielleicht einmal zurückgegriffen, schon im Gespräch, und das teile ich total, dann hast du so festgestellt, eigentlich können wir kaum mehr als 1, 2, 3 Jahre überhaupt noch antizipieren, so schnell, wie sich das Rad gerade dreht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und selbst innerhalb dieser Zeitspanne wissen wir, das ist irgendwas mit KI-Technologie, das ist aber auch irgendwas mit den, meinetwegen, geopolitischen Bedrohungen und so weiter. Aber jetzt nochmal zurückkommt auf das von gerade, so, was ist denn dein mentales Bild von einer guten Zukunft? Weil darum geht es mir ja auch hier in dem Format und in den Gesprächen. Was ist eine gute Zukunft für dich, für dein Unternehmen, für Beratung und vielleicht für uns als Menschen insgesamt?
Wow.
Eine große Frage zum Schluss.
Großen Fragen. Ich finde es aber total relevant. Vielleicht liegt das auch daran, wenn man jetzt so in diese Altersphase kommt, in der ich mich jetzt auch befinde, dann kriegt man entweder so eine Midlife-Crisis oder was auch immer das ist. Und ich denke schon, dass das eben für unsere Gesellschaft extrem wichtig ist. Ich glaube, dass viele Entwicklungen der Vergangenheit eben nicht nur gut waren, also gerade was technologischen Fortschritt anging. Ne, als ich angefangen habe zu arbeiten, da hatten wir so mäßig vernetzte Telefone, die nicht viel konnten. Das hat uns immer genervt. Heute, denke ich, wäre vielleicht manchmal besser. Ne? So dieses Phänomen, was viele Menschen haben, dass sie nachts nicht schlafen können, weil ihr Outlook im Kopf immer an und aus geht. Ne? Das sind einfach auch so die Schattenseiten der Technologie. Ja, und ich bin trotzdem zukunftspositiv, immer schon gewesen. Ne? Und ich habe eigentlich das Bild, dass uns es vielleicht gelingt, als Gesellschaft KI als etwas zu nutzen, was uns einen netto großen Profit gibt, gesellschaftlich. Dass wir, ich sage Work-Life-Balance, finde ich immer so ein bisschen blöden Begriff, aber dass wir nicht in Arbeitskontexten arbeiten müssen, die uns kaputt machen, die uns krank machen und jeden Dritten in so eine, psychische Krise stürzen. Ne? Und das ist was, wo ich sehe, dass das momentane System halt sehr stark, also jedes System ist genauso designt, den Outcome zu generieren, den es generiert. Und wenn wir lauter Leute mit Burnout haben, dann ist das System so konzipiert und gebaut, dass es genau das rausbringt. Und ich finde, daran sollten wir arbeiten. Das ist auch was, was mich treibt. Ich habe das so am Anfang des Jahres so mit meiner Frau zusammen gesagt, was ist eigentlich das Ziel? Ich sag, möglichst viel Zeit mit Familie, den Kindern, gute Zeit mit Freunden und so weiter. Und natürlich auch Spaß bei der Arbeit, aber das kommt irgendwo an der nächsten Stelle. Ne? Und das, so dass wir das auch wieder ins Zentrum rücken. Und wenn das gelingt, glaube ich, nur dann, wenn man auch ein bisschen offener miteinander umgeht, wenn man Diskurse nicht in der Polarität austrägt und mit Feinden, sondern mit vielleicht etwas Andersdenkenden. Das ist so ein bisschen der Wunsch danach, wieder eine vernünftige Debatte als einen Straßenkampf zu führen. Insofern, das ist so ein bisschen Wolkenkuckucksheim, rosa-rote Brille, aber das wäre auf jeden Fall die schöne neue Welt.
Ja, danke dafür. Finde ich gut. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir genug reflektieren und die Chancen nutzen, dass wir auch eine Möglichkeit haben, das umzusetzen. Ich glaube, das ist so eine Bruchstelle, die wir gerade haben, ne? Wo es ist so viel Wandel und da gibt es verschiedene Szenarien. Und wenn die guten Leute mit der guten Energie daran mitarbeiten, dann kann das vielleicht auch was werden. Ich wünsche es mir auf jeden Fall.
Das Potenzial wäre da, das glaube ich auch.
Ja, Manuel, habe ich noch irgendetwas vergessen oder liegt dir noch was aus dem Herzen, wo du sagst, das ist hier aus meinem Business, aber das haben wir noch nicht berührt?
Nein, ich fand, das war eine spannende Diskussion. Es hat sich gar nicht so angefühlt wie jetzt so eine Podcast-Aufnahme, sondern wie ich das mit dir kenne, ein angeregtes Gespräch über spannende Themen. Natürlich, die Beratung ist natürlich eine Herzensangelegenheit, jetzt seit über 30 Jahren. Und insofern vielen Dank dafür, dass du mich hier eingeladen hast und durch das spannende Gespräch geführt hast. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne und ganz lieben Dank natürlich an dich. Das hat viel Spaß gemacht. Fand das richtig wertvoll und erhellend. diese Facette hier anzugucken, weil wie ich sagte, ich glaube, Beratung reicht überall rein. Das ist für manche bestimmt ein abstraktes Thema, aber ich glaube, dass die Branche, in der ich ja auch immer mal wieder tätig war und die ich als enorm wichtig ansehe, dass die ein ganz wichtiges Zünglein an der Waage ist für eine gute Zukunft. Und deswegen habe auch ein gutes Gefühl, dass deine Arbeit und was ihr hier macht, dass das hilft, dass was Gutes dabei rauskommt. Dafür wünsche ich euch auch und dir alles Gute.
Ja, vielen Dank. Dann lass uns in 24 Monaten oder so nochmal gucken, was daraus geworden ist.
Ja, sehr, sehr gerne. Besten Dank dir.
Cool, danke dir, André.
So, und dann lasst uns nochmal auf das große Ganze gucken. Was nehmen wir mit aus diesem Gespräch? Beratung steht an einem Wendepunkt. Sie wird nicht nur von außen verändert, durch Kundenerwartungen, durch technologische Sprünge, durch wirtschaftlichen Druck, sondern sie muss sich auch selbst neu erfinden. Was Manuel sehr klar gemacht hat, künstliche Intelligenz wird die Beratungsbranche grundlegend umkrempeln. Und sie ist schon heftig dabei. In der eigenen Wertschöpfung, weil Research, Konzeptarbeit und Analyse nicht mehr Wochen, sondern manchmal nur noch Stunden brauchen. Und auch in der Rolle, die Beratung einnimmt. Als Enabler, als Übersetzerin, als Co-Pilot in komplexen Prozessen. Gleichzeitig ist völlig klar, was Beratung auch in Zukunft auszeichnen wird, ist der menschliche Faktor. Vertrauen, Nähe, Dialogfähigkeit, all das lässt sich nicht automatisieren. Manuel spricht sogar von einer Renaissance des Menschlichen. Und das braucht es, im Team, beim Kunden und im Markt. Denn dort draußen ist Unsicherheit anzutreffen. Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen durch Zögern und Abwarten Visionen und gute Zukunftsperspektiven einbüßen. Manuel und sein Team helfen dabei, Innovationsstaus aufzulösen. Und da kommt eine weiter an Bedeutung steigende Rolle der Beratung zum Tragen. Nämlich, dass sie heute und morgen nicht nur Konzepte liefert, sondern Impulse setzt, Perspektiven verknüpft und auch mal Mut macht. Besonders eindrücklich bleibt mir sein Zukunftsbild. Eine gute Zukunft ist eine, in der Arbeit uns nicht krank macht, in der Technologie uns befähigt, nicht erschöpft und in der Beratung nicht nur begleitet, sondern ermächtigt. Es geht also nicht um die Frage, wie beraten wir mit KI, sondern vielmehr, wie bleiben wir menschlich mit ihr? Und genau dafür lohnt es sich, dran zu bleiben. Danke euch allen fürs Zuhören und auch nochmal lieben Dank an Manuel für dieses wirklich wertvolle Gespräch. Damit verabschiede ich mich und werde abtauchen in die Vorbereitung der nächsten Folge. Dranbleiben, Gespräche über unsere Zukunftsoptionen. Ich habe was richtig Tolles vor, werden ganz tolle Gästin haben. Ihr könnt euch drauf freuen und das Gespräch wird es dann hoffentlich noch in diesem Sommer geben. Bis dahin, macht's gut und bleibt dran.